Ja, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, das Wort reckless. Im wörtlich übersetzt heißt das rücksichtslos. Und ja, ich habe auch schon mit ein paar englischsprachigen Leuten gesprochen, die sich auch daran gestoßen haben ein bisschen, dass das eigentlich auch im Englischen nicht so ganz passt. Genau. Jetzt, bevor ich zu meiner Predigt komme, würde ich euch gerne noch einen anderen Songtext vorlesen. Ich weiß nicht, wer von euch die Band Casting Crowns kennt. Die haben ein sehr schönes Lied, das heißt City on the Hill. Und das passt sehr gut zu meinem Predigttext. Und da möchte ich euch jetzt die deutsche Übersetzung von vorlesen, zumindest einen Teil davon. Genau, also wie gesagt, ich kann euch die Band sehr empfehlen, sehr ans Herz legen für die, die Englisch sprechen. Sehr schöne Musik, aber auch sehr tiefgründige Texte. Genau, ich lese euch jetzt den ersten Vers und den Refrain von dem Lied vor, also zumindest die deutsche Übersetzung davon. Hast du von der Stadt auf dem Hügel gehört? Sagte ein alter Mann zum anderen. Einst leuchtete sie hell und sie würde immer noch leuchten, aber sie fingen alle an, sich gegeneinander zu wenden. Sehen Sie, die Dichter dachten, die Tänzer seien oberflächlich und die Soldaten hielten die Dichter für schwach und die Alten hielten die Jungen für töricht. Und der reiche Mann hörte den armen Mann nie sprechen. Aber einer nach dem anderen rannten sie weg, in ihrem festen Entschluss, alles hinter sich zu lassen. Und das Licht begann zu verblassen, in der Stadt auf dem Hügel, der Stadt auf dem Hügel. Jeder dachte, er wüsste es besser, aber sie waren absichtlich unterschiedlich gemacht. Statt gemeinsam stark zu sein, ließen sie ihre Differenzen zwischen sie kommen. Und einer nach dem anderen rannten sie davon. In ihrem festen Entschluss, alles hinter sich zu lassen. Und das Licht begann zu verblassen. In der Stadt auf dem Hügel, der Stadt auf dem Hügel. Und die Welt sucht immer noch. Aber es war der Rhythmus der Tänzer, der den Dichtern Leben gab. Es war der Geist der Dichter, der den Soldaten Kraft zum Kämpfen gab. Und es war das Feuer der Jungen, es war die Weisheit der Alten. Es war die Geschichte des armen Mannes, das erzählt werden musste. Genau, du kannst mal die Predigt, die Folie anmachen. In meiner Predigt heute soll es um Einheit gehen in der Gemeinde. Das Thema von der Predigt ist vereint und standhaft. Der Predigttext ist aus dem Philipperbrief. Und bevor ich den jetzt vorlese, möchte ich euch ein bisschen zum Kontext vom Philipperbrief erzählen. Die Gemeinde in Philippi war die erste europäische Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Es gab zwar schon andere Gemeinden in Europa, aber Philippi war die erste, die Paulus gegründet hat in Europa. Und grundsätzlich hatte Paulus auch eine sehr gute und enge Beziehung zur Gemeinde in Philippi. Er wurde finanziell von ihr unterstützt und er hat auch viele, gerade in der Zeit, in der er noch in Philippi war, hat er auch viele Leute selber bekehrt. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte von Lydia, die sich durch den Paulus bekehrt hat, aber auch der Kerkermeister ist eine sehr bekannte Geschichte. Auch das ist auch in Philippi passiert. Und zum Thema vom Philipperbrief ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt konkret das Thema ist, weil Paulus sehr viele verschiedene Themen anspricht. Er bedankt sich zum einen bei der Gemeinde für die Spenden, für die Unterstützung. Gibt aber auch ein Update über den Epaphroditus, der eben die Spenden zum Paulus gebracht hat und dann krank geworden ist. Und dann schreibt eben der Paulus der Gemeinde, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, dass es dem Epaphroditus wieder besser geht. Und am Ende vom Philipperbrief ist auch noch mal kurz von einem Streit zwischen zwei Frauen die Rede und wo dann eben der Paulus die Gemeinde zur Einheit ermahnt. Und so ein Kerngedanke, der sich so durch den Philipperbrief durchzieht, der zwar nicht so das Hauptthema ist vom Philipperbrief, aber einfach wie so ein roter Faden durch den Philipperbrief durchzieht, ist die Freude im Herrn. In all dem, wo Paulus sich bei der Gemeinde bedankt, die Gemeinde ermahnt, ermahnt er sie auch immer wieder zur Freude. Auch in den Schwierigkeiten, die sie haben, sollen sie sich am Herrn freuen. Und im Gegensatz zu anderen Gemeinden war Philippi auch eine sehr vorbildhafte Gemeinde. Wenn wir uns die Gemeinde in Korinth ansehen, Da musste Paulus die Gemeinde sehr stark ermahnen, weil sie in Sünde gelebt hat, aber auch gegen Irrlehre zu kämpfen hatte. Auch in Galater. Der ganze Galaterbrief ist eigentlich eine Ermahnung gegen Irrlehre. Und auch der Römerbrief hat einen anderen Charakter, weil er einfach Paulus die Gemeinde in Rom nicht wirklich gekannt hat, keine wirklich enge persönliche Beziehung hatte und dadurch einen sehr grundlegenden Charakter hat. Paulus schreibt viel über grundlegende theologische Grundwahrheiten. Und in Philippi ist das anders. Man merkt, dass er viele Sachen einfach schon voraussetzt und einfach auch eine sehr enge Beziehung schon da ist. Und obwohl Paulus schon eine sehr enge und tiefe Beziehung auch zu der Gemeinde hat, gibt es trotzdem Themen, in denen er ermahnen muss. Wie ich schon gesagt habe, gab es einen Streit zwischen zwei Frauen in der Gemeinde. Und vielleicht ist auch deswegen einfach das Thema Einheit in dem Philipperbrief auch ganz stark vertreten. Genau. Ja, du kannst mal auf die nächste Folie gehen. Ich lese mal die ersten Verse vor. Die ganze Bibelstelle ist Philipper 1, Vers 27 bis 2, Vers 5. Und ich lese jetzt einfach mal nur den ersten Vers vor. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Paulus spricht hier davon, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen. Was bedeutet das genau? Jesus hat uns errettet. Er hat uns vom ewigen Tod errettet, aus der Macht der Sünde befreit. Und dem sollen wir uns würdig verhalten. Und Paulus benutzt hier für das Leben führen, das, oder den Wandel, schreibt er auch heißt in einer anderen Übersetzung, benutzt er eigentlich ein anderes Wort als das, was er sonst für den Wandel gebraucht. Und zwar gebrauchte hier ein Wort, was sich sehr stark auf den Lebenswandel in Bezug auf eine Gemeinschaft bezieht. Die Wurzel von dem Wort, was er hier benutzt, ist Polis, was wir heute noch benutzen für Polizei oder Politik, und sich einfach auf das Leben in der Gemeinschaft bezieht. Das wurde auch damals benutzt in Bezug auf den Schildwall. Da kannst du auch gleich mal auf die nächste Folie gehen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Kampfformation kennt. Derjenige von euch, der Asterix und Obelix Comics gelesen hat, der kennt das auf jeden Fall. Und das war eben eine sehr starke Kampfformation von den Römern, die Römer entwickelt haben oder weiterentwickelt haben. Die haben das teilweise von den Griechen übernommen und dann weiterentwickelt. Und genau darauf bezieht sich dieses Wort auch, dass wir also in Bezug auf uns in der Gemeinschaft in einer Kampfeinheit kämpfen. Und wir sollen uns eben in dieser Gemeinschaft, in dem Leben in der Gemeinschaft, sollen wir uns würdig des Evangeliums verhalten, dem Evangelium Ehre machen. Und auch wenn Paulus hier nicht physisch anwesend ist, sieht er sich trotzdem als Teil dieser Gemeinschaft, als Teil dieser Einheit. Für Paulus ist Gemeinde keine örtlich begrenzte Gruppe und auch kein Gebäude, in dem sich diese Gläubigen treffen, sondern Gemeinde, immer wenn Paulus von Gemeinde spricht, dann meint er immer die weltweite Gemeinde, die globale Gemeinde. Wenn er die Ortsgemeinde meint, dann schreibt er immer von allen Heiligen in, und dann kommt ein Ortsname, alle Heiligen in Ephesus, alle Heiligen in Philippi. Aber wenn Paulus von Gemeinde spricht, dann meint er immer die weltweite Gemeinde. Und das sehen wir auch im ersten Korintherbrief, im Kapitel 12. Dann beschreibt er das sehr gut. Er vergleicht die Gemeinde Gottes mit einem Leib, mit einem Körper, wo jeder Teil dieser Gemeinde seinen Platz hat, jeder Teil von der Gemeinde seine Funktion hat und wo auch der ganze Leib mitleidet, wenn ein Teil vom Körper leidet. Und auch im zweiten Korintherbrief sehen wir das, wo Paulus eben die Gemeinde in Korinth dazu aufruft, für die Gemeinde in Jerusalem zu spenden oder Gelder zu sammeln, weil eben die Gemeinde in Jerusalem sehr arm geworden ist. Wenn wir uns das in der Apostelgeschichte anschauen, dann hat die Gemeinde in Jerusalem viel von ihrem Eigentum verkauft, um eben sich um die Armen zu kümmern, um die Armen zu ernähren, weil sie auch gedacht haben, dass Jesus sehr bald schon wiederkommt und dass sie deswegen nichts mehr brauchen eigentlich. Und weil aber Jesus dann nicht wiedergekommen ist so bald, hatten sie dann irgendwann nichts mehr, und dann hat Paulus eben die anderen Gemeinden im Umkreis da gebeten, für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Und so waren die Gemeinden wie Korinth und auch andere Gemeinden eine finanzielle Hilfe für die Gemeinde in Jerusalem, und die Gemeinde in Jerusalem war ein geistliches Vorbild für die anderen Gemeinden. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Hier in der Ortsgemeinde können wir uns gegenseitig ein Vorbild im Glauben sein, aber uns auch ganz praktisch einfach helfen. Und auch wir als ganze Gemeinde, als Ortsgemeinde, können auch eine Hilfe für andere Gemeinden in anderen Orten sein, in anderen Ländern, für Missionare da sein. Und genauso sollte das auch sein. Trotz Distanz kämpfen Paulus und die Gemeinde an derselben Sache. Und Paulus ruft sie dazu auf, einmütig für den Glauben zu kämpfen. Um im geistlichen Kampf standhaft bleiben zu können, müssen wir miteinander kämpfen, genauso wie hier die Soldaten. Ich habe vor ein paar Jahren in der Bibelschule habe ich eine Ausarbeitung geschrieben über die Waffenrüstung Gottes und dann auch später noch eine Predigtreihe darüber gehalten. Und eine Sache, die mir da immer wieder ins Auge gefallen ist, ist der Schild des Glaubens. Genau wie die Römer hier, wie die römischen Soldaten, haben auch wir einen Schild, mit dem wir uns vor den Angriffen des Teufels schützen können. Aber nicht nur uns selber, sondern genauso wie in dieser Formation ein Soldat nicht nur sich selber mit seinem Schild geschützt hat, sondern auch seine Mitstreiter, können auch wir, unsere Mitchristen, unsere Gemeindegeschwister mit unserem eigenen Glauben schützen oder auch uns selber durch den Glauben unserer Mitchristen schützen. Wenn wir merken, dass jemand im Glauben zweifelt, dann dürfen wir in unserem Glauben zusprechen. Oder auch andersrum, wenn wir merken, dass wir Schwierigkeiten haben, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen und uns von anderen helfen lassen. Und genau davon spricht Paulus auch in den nächsten Versen. Um die Frage zu beantworten, was bedeutet Einheit? Du kannst mal zwei Folien weiterspringen. Einheit bedeutet, gemeinsam zu kämpfen. Und jetzt die nächste Frage. Ich kann es gleich weitergehen. Wozu brauchen wir die Einheit? Paulus spricht davon, dass wir als Gläubige immer auch Widersacher haben werden. In den Versen 28 bis 30 schreibt er: Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Solange wir als Jesu Nachfolger leben, werden wir immer auch mit Widerstand zu kämpfen haben. Aus der sichtbaren und auch aus der unsichtbaren Welt. Im Epheserbrief, Kapitel 6, zum Beginn von der Waffenrüstung, schreibt Paulus ganz deutlich, dass wir eigentlich nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen unsichtbare Mächte. Und diese Anfechtungen und Anfeindungen gehören einfach zum Leben als Nachfolger Jesu dazu. Aber genau wie die römischen Soldaten können wir diesen Kampf nur bestehen, wenn wir in dieser Kampflinie stehen bleiben. Nicht alleine kämpfen, sondern mit anderen mitkämpfen und uns gegenseitig schützen und stärken. In dieser Kampfformation gab es auch einen Befehl, der hieß Rotate. Wenn der Hauptmann gemerkt hat, dass die vorderste Kampfreihe geschwächelt hat, nicht mehr kämpfen konnte, dann hat er diesen Befehl gegeben, das Rotate, und dann hat sich die vorderste Kampflinie nach hinten gezogen und die zweite Linie hat den Platz von der ersten eingenommen. Und genauso können auch wir nur standhalten, wenn wir das zulassen, dass wir in der Gemeinschaft kämpfen, dass wenn wir merken, wir werden schwach, dass wir die Stärke von den anderen in Anspruch nehmen. Und hier gerade im ersten Vers, im Vers 28, schreibt er auch, wir sollen uns nicht erschrecken oder, wie es hier steht, nicht einschüchtern lassen. Weil in der Schlachtreihe muss man sich auf seine Mitstreiter verlassen können. Und wenn mein Mitstreiter von Furcht eingeschränkt ist oder von Furcht geprägt ist, dann kann ich mich nicht auf ihn verlassen. Dann bin ich auf mich alleine gestellt. Und so sollen wir Christen, auch wenn wir noch so unterschiedlich geprägt sind, an den verschiedenen Fronten gemeinsam kämpfen. Gemeinsam den Unglauben bekämpfen. Nicht die Gläubigen, nicht die Ungläubigen, sondern den Unglauben bekämpfen. Und auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen, auch wenn wir nicht in allem immer die gleiche Meinung haben, sollen wir trotzdem an derselben Sache kämpfen. Hier am Ende von Vers 28 schreibt er auch, warum wir das machen sollen. Weil das für die Ungläubigen ein Anzeichen für ihr Verderben ist und für uns ein Zeichen für unsere Errettung. Wenn so ein Soldat in so einer Kampfformation oder vor so einer Kampfformation stand und das gesehen hat, dann hat ihn das sehr eingeschüchtert. Dann hat ihm das Angst gemacht, dann hat ihm das ein Stück weit die Hoffnung genommen auf den Sieg. Und genauso ist diese Liebe, die wir in der Gemeinde leben, die Einheit, die wir leben sollen, ein Zeichen dafür, für die Ungläubigen ein Zeichen dafür, was für eine Macht diese Errettung hat, die Erlösung hat. Wenn die Menschen sehen, wie diese Errettung die Menschen verändert, dass die Menschen nicht mehr an sich selber denken, dass sie bedingungslos lieben und bedingungslos verzeihen, dann ist es ein viel größeres Zeugnis, als wenn wir irgendwelche Wortgefechte gewinnen oder einfach nur durch Worte ein Zeugnis geben. Und Paulus bezeichnet es hier im Vers 29 als Gnade, für ihn leiden zu dürfen. Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig an. Wie kann es eine Gnade sein, dass wir leiden dürfen? Vielleicht ist es besser verständlich, wenn wir das Leiden durch Kämpfen ersetzen. Es ist eine Gnade, dass wir Teil von Jesu Team sein dürfen, dass wir für ihn kämpfen dürfen. Aber Paulus sagt ja ausdrücklich Leiden, weil genau das unser Kampf ist. Unser Kampf besteht darin, dass wir die Leiden ertragen, die diese Welt für uns bereithält. Durch Gewalt können wir nicht gewinnen. Und Gott erweist uns die Gnade, dass wir Teil seines Kampfes sein dürfen, Teil seines Heeres sein dürfen. Und auch wissen dürfen, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Oder besser gesagt, schon gewonnen hat. Und auch wenn wir immer noch kämpfen oder zu kämpfen haben, dürfen wissen, dass der Gegner schon besiegt ist. Du kannst gleich mal die nächste Folie zeigen. Wozu brauchen wir Einheit? Die Einheit schützt und stärkt uns im Kampf. Und die dritte Frage hier, wie sieht diese Einheit aus? In den Versen Kapitel 2, 1 bis 5 beschreibt Paulus das hier. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freunde Freude völlig, damit ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig seid und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jener auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Was bedeutet das jetzt, dass wir in Einheit leben sollen? Wie sieht das praktisch aus? Paulus gibt uns hier 4 Beispiele. Zum einen ist es die Ermahnung. Was bedeutet Ermahnung? Das hört sich, im Deutschen hört sich das so nach erhobenem Zeigefinger an. Aber wenn wir uns das griechische Wort anschauen, dann ist das ein sehr vielfältiges Wort. Das wird im Deutschen auch mit Ermunterung übersetzt, aber auch mit Trösten. Wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann bedeutet es jemanden zu sich rufen, jemanden herbeirufen. Und es beschreibt einfach die Art und Weise oder den Akt, des, um eine Person zu werben, gemeinsam den rechten Weg zu beschreiten. Und auch demjenigen beizustehen, wenn es ihm schlecht geht. Wir sollen aufeinander Acht geben, dass wir nicht vom Weg abkommen. Paulus schreibt hier auch vom Zuspruch der Liebe. Wir sollen uns gegenseitig Gottes Liebe zusprechen, durch Worte, aber einfach auch ganz praktisch, indem wir uns gegenseitig helfen, indem wir, wenn es jemandem schlecht geht, ihm einfach zur Seite stehen und ihm helfen. Dann der dritte Punkt, den Paulus hier sagt, ist die Gemeinschaft des Geistes. Er spricht hier zum einen von der physischen Gemeinschaft. An einer anderen Stelle schreibt er, dass wir die Versammlungen nicht verpassen sollen. Aber auch, er meint auch hier die Gemeinschaft im Geist, dass sie dieselbe Denkweise haben sollen und dasselbe Ziel. Und dann schreibt er hier noch von Herzlichkeit und Barmherzigkeit. Paulus bittet hier um den persönlichen Gefallen. Nicht, weil er irgendwie selbstsüchtig ist oder das aus Eigennutz möchte, sondern weil er einfach weiß, dass es uns manchmal leichter fällt, etwas zu tun, um jemandem einen Gefallen zu tun, als dass wir wissen, dass es einfach richtig ist. Und Paulus ist es sehr wichtig, dass wir in Einheit kämpfen, dass wir als Gemeinde an derselben Sache kämpfen. Das merkt man auch daran, dass er hier in Vers 2 eigentlich 4-mal die gleiche Sache sagt, mit unterschiedlichen Worten. Das ist ein hebräisches Stilmittel, um Sachen zu betonen, ihre Wichtigkeit hervorzuheben. In Vers 2 sagt er, indem ihr eines Sinnes seid, die gleiche Liebe habt, einmütig und auf dasselbe bedacht seid. Das sind 4-mal eigentlich die gleiche Sache mit anderen Worten gesagt. Und genau, im Hebräischen war das einfach eine Art und Weise, etwas zu betonen und einfach zu betonen, dass es was Wichtiges ist. Und dann in Vers 3 schreibt er dann, wir sollen das nicht aus Selbstsucht tun oder aus nichtigem Ehrgeiz. Die Elberfelder sagt ja auch Streitsucht oder eitlem Ruhm. Und wie oft tun wir Dinge, die richtigen Dinge aus falscher Motivation? Vielleicht kommt der eine oder andere von euch nur zum Gottesdienst, um nicht als faul oder als ungeistlich gesehen zu werden. Oder wir ermahnen einander, um entweder selber besser dazustehen oder um den anderen niederzumachen. Und auch wenn das an sich eigentlich gute Sachen sind, zum Gottesdienst zu kommen oder jemanden zu ermahnen, wenn wir das aus der falschen Motivation heraus tun, dann ist das kontraproduktiv. Wir sollen diese Dinge demütig tun und indem wir den anderen hochachten und unser Gegenüber höher achten als uns selber. Und wenn wir wirklich verstanden haben, was Jesus eigentlich für uns getan hat, wie viel Jesus uns vergeben hat, dann haben wir eigentlich gar keinen Grund, den anderen höher zu achten als uns selber. Weil wir wissen, dass wir selber auch nicht besser sind als der andere. Und wenn wir Gottes Liebe erfahren haben, dann können wir diese Liebe auch weitergeben. Dann können wir unserem Nächsten mit Liebe begegnen. Und in Vers 5 schreibt Paulus dann, dass wir Jesus selbst als unser Vorbild nehmen sollen darin. Jesus hat alles für uns aufgegeben. Er saß zu Gottes Rechten und hatte die zweithöchste Stelle und hat das alles auf sich gegeben, aufgegeben und hat nicht nur Tod, sondern auch Folter auf sich genommen. Lass uns dem würdig leben. Du kannst mal auf die nächste Folie gehen. Wie sieht diese Einheit aus? Einheit zeigt sich in Demut und Hochachtung unserem Nächsten gegenüber. Ich hab zum Abschluss noch zwei Fragen für euch, ganz persönlich. Die müsst ihr mir jetzt nicht beantworten, sondern einfach für euch selbst. Wo kannst du ganz persönlich dazu beitragen, dass die Einheit in der Gemeinde größer wird? Hier in der Gemeinde in Erdingen, aber auch weltweit in der globalen Gemeinde Jesu. Und das auf eine Art und Weise, die auch für Ungläubige sichtbar ist und ein Zeugnis für sie ist. Und die zweite Frage, wie kannst du, auf welche Art und Weise kannst du die Kampflinie der Gemeinde stärken? Durch Ermahnung und Ermunterung, indem du deine Mitchristen wieder auf den rechten Weg zurückführst, oder indem du deinen eigenen Schild des Glaubens stärkst oder auch den Schild des Glaubens deiner Mitchristen stärkst. Indem du mutig in die Kampflinie trittst und kämpfst. Oder auch indem du einen Schritt zurücknimmst und andere für dich kämpfen lässt, um selber wieder zu Kräften zu kommen, um dann wieder kämpfen zu können. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde, als Gemeinschaft geschaffen hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diese Einheit zu leben, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen, wenn es uns schlecht geht. Und dass wir uns auch helfen lassen, wenn wir merken, dass wir nicht mehr können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch schenkst, dass wir diese Einheit nicht nur hier als Ortsgemeinde leben dürfen, sondern wirklich auch als weltweite Gemeinde zusammenarbeiten können. Und auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, dass wir trotzdem am gleichen Ziel arbeiten dürfen, Herr. Amen.